Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend an diesem heiligen Abend. Auch heute gibt's hier an dieser Stelle, wie an jedem Tag des Jahres, die Kultur vom Tage. Was haben wir geplant? Wir blicken zurück auf das Opernjahr 2021 und wir blicken voraus und sprechen über Schäden, die der Klimawandel an Kulturgütern zu verursachen droht. Der Klimawandel und Frage der Nachhaltigkeit, die werden auch ein großes Thema bei der Documenta 15 in Kassel sein. Ein Ausblick ein halbes Jahr vor der Eröffnung. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tag. Und jetzt wollen wir nicht auf diesen Tag zurückblicken, sondern auf das ganze Jahr, auf die Opernszene 2021. Same procedure as every year? Nein, nicht ganz. Denn dieses Jahr stand unter dem Zeichen der Pandemie. Die Auswirkungen hat jeder von uns an unterschiedlichen Stellen massiv zu spüren bekommen. Und trotzdem rückblickend natürlich eine sinnvolle Frage. Welche Aufführung war wichtig? Welche Künstler sind besonders in den Blickpunkt geraten? Welche Themen wurden diskutiert? Welche Erkenntnisse gibt es auch durch gestreamte Opernaufführungen? Alle diese Fragen möchte ich nun erörtern mit Uwe Friedrich bei mir hier im Studio und mit Jörn Florian Fuchs aus München zugeschaltet. Einen schönen guten Abend, die Herren.
Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Sie waren auch in diesem Jahr wieder viel unterwegs, haben zahlreiche Opernhäuser besucht, viele Opernaufführungen erlebt. Herr Friedrich, gab es denn die herausragende Aufführung, eine Produktion, von der Sie sagen, das war musikalisch und szenisch absolut überzeugend?
Mein Liebling in diesem Jahr war Othello in Hannover, der Verdi-Othello in Hannover, inszeniert von Immo Karaman und dirigiert vom Generalmusikdirektor. Das war vom ersten Ton an überwältigend. Eine sehr kluge, sehr emotionale Inszenierung, die wirklich, wie man heute sagt, farbenblind ist, wo es nicht drauf ankommt, welche Hautfarbe der Othello hat, sondern es ging um einen Kriegstraumatisierten und die zerbrechende Ehe. Das war ein Abend, der mich total überwältigt hat und der sicher bleiben wird. Und wo die Produktion auch im Repertoire bleiben wird.
Also eine Überwältigung, das klingt wirklich nach einer Sternstunde. Herr Fuchs, haben Sie 2021 auch eine Opernsternstunde erlebt?
Ich habe einiges erlebt, einige Produktionen, die ich wirklich sehr, sehr gelungen fand. Es gab jetzt nicht das eine Werk, den einen Abend, der mich so 100% geflasht hat. Ich würde aber mal herauspicken, die Nacht vor Weihnachten in Frankfurt. Die Nacht vor Weihnachten ist eine Oper von Rimsky-Korsakow, die kaum jemand kennt, die Christoph Loy hier neu in Szene gesetzt hat, in einer ganz eigenen Mischung aus spielerischen Elementen, aus Figuren, die dann auch sehr kulinarisch durchaus zu erleben sind, weil sie nämlich durch den Bühnenhimmel in Frankfurt fliegen. Aber eben auch mit einer gehörigen Portion Gegenwart, einer leichten Distanzierung von diesem Märchenstoff. Und das hat der Generalmusikdirektor Sebastian Weigle musikalisch auch ziemlich gut gemacht, fand ich. Also das war so ein sehr spezielles und insgesamt sehr, sehr rundes Erlebnis für mich.
Wenn wir über die Top-Aufführungen sprechen, müssen wir natürlich auch über die Flops sprechen. Also die Frage nach der Enttäuschung des Jahres. Gab es die für Sie, Herr Fuchs?
Enttäuschung gab es so einige, allerdings auch da ist es so, dass der totale Flop, den ich in den letzten Jahren ab und zu mal erlebt habe, dass der sich nicht so richtig eingestellt hat. Ich sag mal so, eine Enttäuschung oder eine gewisse Traurigkeit hat mich beschlichen in diesem Jahr, was Christoph Marthaler betrifft, den ich ja sehr, sehr schätze, auch als Opernregisseur. Der hat in München zum Ende der Intendanz von Nikolaus Bachler Reimanns Lier dort inszeniert. Da ist ihm eigentlich gar nichts eingefallen. Man merkte, wie er mit diesem Stück und dieser speziellen musikalischen Sprache und auch Zeit von Reimann doch haderte, und er hat jetzt unlängst in München noch inszeniert Giuditta, eine Spieloper, nicht Operette, eine Spieloper von Franz Leha. Auch das fand ich nicht wirklich gelungen. Sehr viel Konzept, sehr viel Kluges ausgedacht mit extra Musiken, die eingefügt wurden, aber letztlich fehlte da irgendwie einen Spannungsbogen und man merkte szenische Löcher. Also es war irgendwie so für mich ein bisschen eine Traurigkeit, was Marthaler betrifft. Ich habe allerdings eine herausragende Schauspielproduktion von ihm erlebt, aber wir sind ja bei der Oper.
Eine Enttäuschung hängt ja auch immer zusammen mit hohen Erwartungen. Gab es da bei Ihnen irgendeine Aufführung, wo das ganz stark auseinanderging, die Erwartung und das Resultat?
Ganz schlimm, und zwar so ziemlich in jeder Hinsicht, war der Ring des Nibelungen an der Deutschen Oper, besonders die Götterdämmerung, die
in Berlin.
In Berlin. die Götterdämmerung, die so öde, so uninteressant, so abgeschmackt war. Und die Enttäuschung rührt vor allem daher, dass die Inszenierung von Stefan Herrheim stammt, der ja eigentlich so ein Theaterzauberer ist. Und dem ist dort mit diesem Flüchtlingsring, einem Statistenheer in Unterwäsche mit Kofferbergen und wenig stringenter Handlung im Grunde gar nichts gelungen an diesem Ring. Donald Runicles, der Generalmusikdirektor, hat das auch alles farbarm zerdehnt, sodass die zum Teil sehr guten Sänger, Clay Hilly als Siegfried ist toll, den habe ich auch in Amsterdam als Zwerg gehört, großartiger Sänger, dass die aber weitgehend auf verlorenem Posten da gekämpft haben.
Wir haben jetzt über Opernaufführungen gesprochen in Frankfurt, in Hannover, in München und in Berlin. Und Sie, Herr Fuchs und Herr Friedrich, Sie haben über jeweils unterschiedliche Aufführungen gesprochen. Jetzt wäre es natürlich interessant, ob Sie eine Aufführung gesehen haben, wo Sie auch ganz unterschiedlicher Meinung sind. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man sowas abfragt. Also wissen Sie von Aufführungen, wo Sie zusammen drin waren und wo Sie unter Umständen unterschiedliche Einschätzungen haben?
Also ich weiß zumindest von Aufführungen, wo wir waren, weil wir uns einfach gesehen und gesprochen haben, aber mit der unterschiedlichen Meinung könnte es in diesem Jahr schwierig werden. Also zuletzt gab es ja Markus Lüpertz, der in Meining La Bohème inszeniert hat, in einer Farbenpracht eigentlich ein lebendes Bild oder lebende Bilder, lebende Gemälde geschaffen hat. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Lüpertz hat sehr, ja, muss schon sagen, wie üblich halt egozentrisch sich zunächst da bewegt und gesagt, also wo ich bin, ist keine Provinz und das wird so eine Art Gesamtkunstwerk. Das war es letztendlich in weiten Strecken für mich tatsächlich auch.
Herr Friedrich, legen Sie gegen dieses Kunsturteil Widerspruch ein?
Überhaupt nicht. Ich war mit dieser Bohème auch sehr zufrieden und das war auch eine große Errungenschaft für Meiningen. Eigentlich in jeder Hinsicht. Das Haus wurde gefordert. Es gab Aufmerksamkeit, die sicherlich kalkuliert war, aber es war eben auch ein zumindest spannender und interessanter Abend, auch wenn ich nicht immer in solche Aufführungen gehen möchte.
Jetzt sollten wir natürlich, und Oper hat auch was mit Gesang zu tun, über Sängerinnen, Sänger sprechen. Gab es denn Entdeckungen für Sie, Herr Friedrich?
Clay Hilly habe ich schon genannt, ein wirklich großartiger junger Heldentenor, der das sehr gut gemacht hat. Ansonsten wirkliche Überraschung nicht. Ich muss auch dazu sagen, ich war ganz selbst dann doch überrascht, als ich mir die Liste angucke. Ich habe einfach relativ wenig gesehen im vergangenen Jahr, weil einfach wenig stattgefunden hat. Dann hat man eine Menge Streams sich angeguckt, die meistens eher unbefriedigend sind, weil auf dem Bildschirm gucken eben doch nicht dasselbe ist. Was für mich dann doch eine Überraschung war, weil man es sozusagen theoretisch weiß, wie wichtig das Soziale in der Oper ist. Ich war in Bergamo zum Donizetti-Festival und da konnte man mit Händen greifen, wie wichtig es für das Publikum gerade dieser so stark getroffenen Stadt, durch Corona so stark getroffenen Stadt, wie wichtig es für die Stadtbevölkerung war, dass die Theater wieder offen sind, dass man sich getroffen hat in den Häusern. Da fällt mir doch noch ein, John Osborne habe ich zum ersten Mal live gehört, großartig. Also das war aber eher eine Bestätigung. Ich wusste, dass der ein guter Sänger ist.
Und bei Ihnen, Herr Fuchs,
eine Entdeckung? Zu wenig eingesetzt bei uns, John Osborne. Ne? Das ist tatsächlich ein Problem. Da gibt es so ein paar Namen, wo man sich immer wundert, dass die nicht längst in großen Häusern eigentlich ständig hier im Einsatz sind. Aber mir fällt jemand ein, der tatsächlich ständig im Einsatz ist. Da sind wir nochmal bei Reimanns Lier in München. Das hat nämlich Christian Gerhaher gesungen. Und ich fand das wiederum wirklich großartig, wie er das neu interpretiert hat. Nach eben der Dietrich Fischer-Dieskau hat das ja eine Uraufführung gesungen, ist das doch nochmal eine neue vokale Interpretation. Also das war wirklich sehr, sehr stark, fand ich. Ansonsten ein ganz interessantes Debüt auch im Stuttgarter Rheingold von Stefan Kimmich und Cornelius Meister. Da gab es Matthias Klink, der den Loge gesungen und gespielt hat. Und der hat wunderbar Vokale verzerrt zum Teil und auch dann mal das R so auf eine ganz böse Art und Weise gerollt, eigentlich musikalisch performt. Das war eine wirkliche Neuinterpretation für mich, vor allen Dingen auch Vokal des Loge. Also das fand ich sehr, sehr stark.
Herr Friedrich, Sie hatten es schon angesprochen, das Streaming hat Sie nicht überzeugt, diese ganzen Angebote. Wie ist das denn bei Ihnen, Herr Fuchs? Sie haben natürlich auch Oper am Fernseher vor dem Bildschirm erlebt.
Ich muss sagen, dass ich sehr, sehr viel in fremde Länder geschaut habe, vom heimischen Rechner aus, von Australien über die USA bis dann auch zum Teil auf den lateinamerikanischen Kontinent. Ich fand dann dort diese Begegnung mit Fremden, auch Musikkulturen, sehr, sehr, sehr spannend. Da gibt es dann Namen, die man nie gehört hat, die man vielleicht hier auch nie mehr hören wird. Das war schon etwas. Und ich muss sagen, auch zum Beispiel eine Uraufführung von Phil Glass in Malmö, Circus Nights and Days, das ist eine neue Oper, die es nur im Stream gab, die aber auch ganz gut eingefangen wurde. Für solche Sachen war ich dankbar, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich nach Malmö gefahren oder geflogen wäre, aber ich konnte einfach dieses Werk auf diese Weise wahrnehmen. Ich finde schon, wenn eine Sache bleibt, dass es bei einigen wichtigen Produktionen einfach dieses Angebot des Streams gibt. Also da bin ich nach wie vor, muss ich sagen, sehr dankbar, aber eben nur als ein Zusatzangebot und bitte nicht als alleinig selig machendes Ding.
Oder wenn mit dem Stream wirklich was gemacht wird, so wie das Opera Forward Festival in Amsterdam. Das findet immer dort an der Oper statt, ist aber eigentlich fast unabhängig von der Oper, kriegt die technischen Möglichkeiten. Die haben auch ein tolles Programm drumherum gemacht und eine wirklich schöne Präsentation der neuen Werke. Dann gibt es natürlich einen Mehrwert dieser digitalen Darreichungsform.
Oder auch der Christoph Loy, der Nur wer die Sehnsucht kennt, gemacht hat, einen russischen, ja, inszenierten Liederabend in Frankfurt, der dann eben pandemiebedingt explizit wirklich als ein Film, als ein Stream gedacht wurde. Und da merkt man eben, diese Möglichkeiten sind da. Aber kurz gefasst, mich wundert es, wie wenig das in unseren Breiten genutzt wird. Und wenn ich in die USA blicke, neue Musikfestivals, das Prototype Festival etwa, also da gibt es Produktionen, da ist man sehr, sehr überrascht, was halt alles möglich ist und was auch realisiert wird. Da ist hier, denke ich, noch an vielen Häusern wirklich Nachholbedarf.
Ein Stichwort muss in einem solchen Gespräch natürlich auch vorkommen, die Finanzen. Das bedeutet in der Regel der Druck zu sparen für die entsprechenden Häuser. War das in diesem Jahr ein großes Thema oder ist das durch Corona so ein bisschen in den Hintergrund geraten? Wie schätzen Sie das ein, Herr Friedrich?
In diesem Jahr ist das noch nicht so stark, weil ein geschlossenes Haus ja erstmal Geld einbringt. Am lukrativsten ist ein Opernhaus, wenn es keine Aufführungen macht. Die geschäftsführenden Direktoren halten im Moment da alle noch still, weil sie ihre Bilanzen auch zum Teil saniert haben, zum Teil auf Kosten der freien Künstler und Künstlerinnen, die eben nichts verdient haben. Und das, was im Etat eingestellt wurde, blieb dann liegen und hat da die Kassen gefüllt. Das wird, glaube ich, erst in den nächsten Jahren, wenn jetzt die nächsten Haushaltsberatungen kommen. Da merkt man ja auch schon, dass viele Kämmerer da gerne sparen möchten.
Schätzen Sie das auch so, Herr Fuchs?
Ja, und ich habe die große oder größere Sorge noch, was die Opernsanierung etwa betrifft. Da gibt es ja etliche Häuser, die saniert werden müssen. Das ist vor allen Dingen eben Stuttgart, das ist aber auch an kleineren Orten der Fall. Und wie das dann geht, dass man sagt, naja, das sind 100 Millionen geplant, dann sind es plötzlich 500 Millionen. Frankfurt ist auch so ein Fall, wo man also in riesigen finanziellen Summen denkt und die ja wahrscheinlich, wie wir das alle wissen, dann nicht eingehalten werden. Aber die Häuser müssen eben generell überholt oder vielleicht sogar abgerissen werden. Ich habe da eigentlich mittel- und langfristig wirklich ganz große Befürchtungen.
Der Opernrückblick 2021 von unseren Opernkritikern Jörn Florian Fuchs und Uwe Friedrich. Herr Fuchs, Herr Friedrich, ich danke Ihnen.
Gerne.
Sehr gern.
Was mir heilig ist.
Was mir heilig ist, das haben wir prominente Menschen aus der Kulturszene gefragt. Wir wollten wissen, was ihnen am Herzen liegt. Die Antworten, die haben wir gesammelt und senden sie in diesen Tagen hier in Fazit. Heute hören wir die Schauspielerin Bibiana Beglau.
Was mir heilig ist, ist die Einsamkeit und die Stille. Es war an einem Weihnachtsnachmittag und ich studierte in Hamburg und meine Eltern haben mich Weihnachten eingeladen zu sich nach Hause. Die kleine Stadt Braunschweig, wo ich herkomme. Und ich fuhr also von Hamburg nach Braunschweig, um mit meinen Eltern den Weihnachtsabend gemeinsam zu verbringen. Und als ich ankam, sah ich, dass im ganzen Haus, es war ein kleines Reihenhaus, kein Licht war. Die Haustür war abgeschlossen. Ich schloss auf und rief: Mama, Papa. Stille, es war keine Heizung an, der Kühlschrank war leer, man war abgereist. Man hatte mich eingeladen und war dann abgereist, freundlicherweise. Und da habe ich einen kleinen bis größeren Schreck bekommen, weil ich nämlich Weihnachten sehr gerne habe. Und nun musste ich mit meiner eigenen Überflüssigkeit umgehen. Und versuchte aus der Tiefkühltruhe, ein Hühnchenschenkel habe ich noch gefunden und so ein bisschen Zeugs. Und fing also an, mein eigenes Weihnachtsfest zu gestalten. Es gab nun auch keinen Tannenbaum, also suchte ich alle Kerzen und machte die an. Und damit mir nicht langweilig wurde in meiner Einsamkeit, legte ich mir immer ein Buch daneben. Also wenn ich kochte, und dann habe ich gebadet, habe mir ein schönes Kleid angezogen. Und immer war dieses Buch neben mir. Und ich habe nicht einmal reingeguckt und ich merkte, wie wunderbar die Einsamkeit ist. Ohne den ganzen Alarm, nur mit irgendwelchen komischen Alu-Teelichtern, einen tiefgefrorenen Hühnerschenkel und der ganze Quatsch. Es war sehr, sehr schön. Und ich habe dann einen kleinen Ofen angemacht, den es dort im Wohnzimmer gab. Und hatte auch eine Flasche Wein gefunden und geöffnet und hatte dann 2, 3 Gläser Wein getrunken. Und schlief vollkommen selig in meinem Kleid neben dem Ofen mit dem Buch ein. Und das war ein sehr schönes Weihnachtsfest, ganz allein und richtig einsam.
Die Schauspielerin Bibiana Beglau in unserer kleinen Reihe Was mir heilig ist. Morgen wird uns Barbara Mundel diese Frage beantworten, die Intendantin der Münchner Kammerspiele. Gleich zweimal werden wir uns jetzt mit dem Klimawandel befassen und mit den Auswirkungen auf die Kunstszene und die Gefahren, die Kulturgütern drohen. Zunächst ein Blick auf die Documenta 15. Am 18. Juni wird sie die Pforten öffnen. Ja, sie findet statt, das steht seit dem Sommerfest. Es gab ja auch Überlegungen, die D15 zu verschieben. Wer die Ausstellung besuchen wird und eine Eintrittskarte kaufen wird, der leistet dann auch einen kleinen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel. Ein Teil der Einnahmen fließt nämlich in ein Wiederaufforstungsprojekt am Stadtrand von Kassel. Der dortige Wald hat unter der immensen Trockenheit der vergangenen Jahre stark gelitten. Ludger Fittgau über den Stand der Documenta-Vorbereitungen ein halbes Jahr vor Ausstellungsbeginn.
Künstlergruppe Brito Arts Trust mischt Straßengeräusche aus der Megametropole Dakar in Bangladesch mit Musik. Im Videobild dazu eine Gruppe mit Gasmasken vor den Gesichtern, die Müllcontainer mit farbenfrohen, großflächigen Graffitis versieht. Der Videofilm wird von Ruan Grupa präsentiert, dem indonesischen Kunstkollektiv, das im kommenden Jahr die Documenta 15 in Kassel kuratiert. Brito Arts Trust aus Bangladesch ist einer von rund 50 sogenannten Lumbung-Members aus der ganzen Welt, die Ruan Grupa bisher in die Vorbereitung der Weltkunstausstellung in Kassel eingebunden hat. Die Planung verläuft wegen der Pandemie weiterhin überwiegend in gemeinsamen Videokonferenzen. Auch die öffentlichen Veranstaltungen, die Ruan Grupa bisher organisiert hat, waren zumeist Online-Vorträge, in denen sich inzwischen etliche der vielen Lumbung-Members vorgestellt haben. Lumbung, das ist das indonesische Wort für Reisscheune, die der gemeinschaftlichen Versorgung dient.
My name is Mirwan Andan and I'm part of Ruan Grupa. But what exactly do we mean by Lumbung?
Die Lumbung-Prinzipien basieren auf Werten wie Großzügigkeit, Humor, Unabhängigkeit, Nachhaltigkeit oder lokaler Verankerung. Aber auch die Fähigkeit zur Regeneration wird von Ruan Grupa großgeschrieben. Gulnara Kasmajeva und Muratbek Jumaljev aus Kirgisistan stellten bei einer Online-Veranstaltung zum Stichwort Regeneration ein Kunstprojekt vor, das auf die Zeit unmittelbar nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion anspielt. Ein Raum ist gefüllt mit großen Plastikkoffern. Diese waren nach 1989 nicht nur in Kirgisistan ein Symbol für das ständige Reisen auf der Suche nach Waren für den Tauschhandel oder schlicht nach Lebensmitteln. Gulnara Kasmaljeva.
These bags were carried by women who took responsibility for their families in this particular time.
Es waren vor allem Frauen, die mit diesen riesigen Plastiktaschen unterwegs waren. Überall auf dem eurasischen Kontinent zwischen zwei Orten, um irgendwas zu organisieren, das ihren Familien in dieser chaotischen Phase des Übergangs helfen konnte, zu überleben.
In a huge continent of Eurasia.
Um die lokale Verankerung der Documenta 15 voranzutreiben, haben Reza Afisina und Iswanto Hartono von Ruan Grupa Ende November einmal die Pandemiewelt der Videokonferenzen verlassen. Sie waren gemeinsam mit Förstern in ein Waldgebiet bei Kassel aufgebrochen, um Bäume zu pflanzen. Denn die Gruppe aus Jakarta will sich im kommenden Jahr zum Thema Klimawandel positionieren. Der deutet auch unmittelbar vor den Toren der Documenta im bisher waldreichsten deutschen Bundesland Hessen auf die kommende Ökokatastrophe hin.
Und wir befinden uns in einem globalen Artensterben, das darf man nicht vergessen. Das ist viel dramatischer als der Klimawandel an sich.
Das sagt Manuel Schweiger, der neue Leiter des Nationalparks Kellerwald, der auch nicht weit von Kassel entfernt liegt. Ruan Grupa will für den Erhalt und die Renaturierung der nordhessischen Wälder von jedem verkauften Ticket für die Documenta 15 einen Euro abgeben. Politische Unabhängigkeit der Kunst, das ist ein weiteres Thema, das bei der Documenta 15 eine große Rolle spielen soll. So hat Ruan Grupa aktiv daran mitgewirkt, dass der nach dem Documenta-Gründer benannte Arnold-Bode-Preis 2022 unlängst an die kubanische Künstlerin Tanja Bruguera und ihrem Instituto de Artivismo Hannah Arendt, kurz INSTAR, in Havanna vergeben wurde. Das Projekt steht unter starkem politischem Druck der kubanischen Regierung, da kann ein Preis vielleicht helfen, der bereits an prominente Kulturschaffende wie Gerhard Richter, Rebecca Horn oder Hans Hake vergeben wurde. Entsprechend die Freude von Tanja Bruguera bei der Online-Preisverleihung. Mit diesem Preis hoffen wir, eine nachhaltigere Grundlage für unsere Arbeit schaffen zu können, die wir schon viele Jahre mit Aktivistinnen und Aktivisten und mit den Leuten allgemein hier in Havanna geleistet haben.
The people in general.
Stichwort Aktivismus. Die Kooperationspartner und Partnerinnen von Ruan Grupa, zu denen auch Tanja Bruguera und INSTAR gehören, präsentieren sich in ihren Videos häufig eher als alternative Sozialprojekte statt als Avantgarde-Kollektive zeitgenössischer Kunst. Ob Flüchtlingsarbeit in Kopenhagen, ein Musikfestival in Niger oder eine feministische Menschenrechtsgruppe in Algerien. Es sind politisch sympathische, aber künstlerisch oft bisher wenig profilierte Projekte, mit denen Ruan Grupa eng kooperiert. Klar ist, das Thema Nachhaltigkeit wird ein Schlüsselthema der Documenta 15 werden. Ebenso werden kreative Kollektive im Vordergrund stehen. Das könnte allemal wohltuend sein, angesichts der Vereinzelung vieler Menschen, die durch die Corona-Pandemie noch einmal verschärft hervortritt. Die bange Frage bleibt jedoch, wie viel fröhlichen Gemeinschaftsgeist in der symbolpolitischen Reisscheune von Kassel wird die Pandemie im kommenden Frühsommer wirklich zulassen, wenn die Documenta 15 ihre Pforten öffnet?
Ludger Fittgau über die Documenta 15, ein Ausblick. Wir bleiben beim Thema Klimawandel. Wenn die Erde immer wärmer wird, wenn es heißer und trockener wird, wenn es mehr und stärker regnet, kurz, wenn das Klima sich wandelt, dann hat das Auswirkungen nicht nur auf uns Menschen und auf die Natur, sondern auch auf Kulturgüter. Es drohen direkte Schäden durch Naturkatastrophen, es drohen auch indirekte Schäden, zum Beispiel durch mehr Schädlinge in den Museen oder durch chemische Prozesse, die durch besonders feuchte oder besonders trockene Luft ausgelöst werden und die Materialien dann unumkehrbar schädigen. Jetzt hat die Deutsche Bundesstiftung Umwelt vor dem Verlust zahlreicher Kirchen, historischer Bauwerke und Parks durch den Klimawandel gewarnt. Was das ganz konkret bedeuten kann, was man dagegen unternehmen kann, das möchte ich nun mit Konstanze Fuhrmann besprechen. Sie leitet das Referat Umwelt und Kulturgüter der Bundesstiftung Umwelt. Frau Fuhrmann, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Allein in diesem Jahr das Hochwasser an der A, die Waldbrände auch in Südeuropa. Entstehen da ganz neue, unerwartete Bedrohungsszenarien auch für Kulturgüter?
Ja, die negativen Auswirkungen der klimatischen Veränderungen sind in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zu spüren und betreffen mittlerweile jede Art von Kulturgut. So haben wir es in Deutschland beispielsweise mit zunehmend trockenen Innenräumen in historischen Gebäuden zu tun, was auf die immer wärmer werdenden Temperaturen zurückzuführen ist, insbesondere in den letzten Jahren, also insbesondere während der Hitzesommer 2017, 2019, Sie können sich alle daran erinnern, haben wir vermehrt Schäden an Objekten aufgrund von trockener Luft beobachtet. Das betrifft natürlich insbesondere Kulturgut in Kirchen und in Schlössern, da hier eine Klimatisierung auch nicht immer in ausreichender Form umgesetzt werden kann und eben auch sensible Materialien wie beispielsweise Altäre, Leinwandgemälde, Tapeten sehr empfindlich auf diese Veränderungen reagieren können. Und die größte Gefahr stellt natürlich auch das zunehmende Extremwetter einfach auch da, ähnlich wie die Flugkatastrophe in diesem Sommer, bei der ja auch Baudenkmäler, Archive und Museen sehr stark geschädigt wurden. Und wir wissen eben aus der aktuellen Klimaforschung, dass solche Wetterlagen zukünftig häufiger auftreten werden, was eben auch mit einem negativen Einfluss auf unser Kulturgut einhergeht. Und das betrifft natürlich nicht nur historische Gebäude, eben aber auch zahlreiche historische Parks sind davon betroffen. Also wir wissen einfach, dass durch diese Hitzerekorde, durch die Orkane in den letzten Jahren es zu massiven Schädigungen wie Astbrüche oder Entwurzelungen an Baubeständen gekommen ist, die zum Teil einfach auch 150 Jahre alt sind und schon vieles erlebt haben, aber jetzt hier sehr stark in Mitleidenschaft gezogen werden und wir eben auch einen zunehmenden Verlust von Altbäumen einfach auch feststellen.
Also das kann man sich unmittelbar vorstellen, Frau Fuhrmann, dass Naturkatastrophen, dass die ganz unmittelbare Folgen haben. Aber interessant ist ja das, was Sie im ersten Teil auch gesagt haben, diese Trockenheit. Also Trockenheit heißt, Material wird geschädigt, Altäre, Holz wird spröde. Also organisches Material. Kann man sagen, dass organisches Material auch langfristig ein ganz großes Problem ist, jetzt jenseits von Katastrophen, die passieren können?
Ja, auf alle Fälle. Also es ist natürlich so, dass diese klimatischen Temperaturen, also die Außentemperaturen, sich immer auch auswirken natürlich auf die Innentemperaturen, also auf Räumlichkeiten, wo wir natürlich auch historisch Kulturgut lagern, also Archivmaterial, Objekte aus Holz. Und das sind natürlich Materialien, die äußerst sensibel reagieren auf Temperaturschwankungen, auf Schwankungen in Bezug auf relative Luftfeuchtigkeit. Und das sind natürlich alles Phänomene, die sich jetzt auch ändern werden und sich auch eben dementsprechend negativ auswirken werden.
Jetzt wollen wir auf Ihre Arbeit konkret zu sprechen kommen, Frau Fuhrmann. Welche Möglichkeiten haben Sie denn als Bundesstiftung Umwelt? Wie können Sie eingreifen? Welche Mittel haben Sie zur Verfügung?
Also wir fördern, und das ist der größte Schatz der Stiftung, wir fördern natürlich Innovation und wir fördern auch Forschung in diesem Bereich, die wir wirklich auch dringend benötigen, denn eine zentrale Herausforderung ist sicherlich die Finanzierung. Wir wissen einfach, dass wir einfach auch in den letzten Jahren notwendige finanzielle Mittel, Orte zu erhalten und zu pflegen, einfach zunehmend fehlen. Und wir als Deutsche Bundesstiftung Umwelt sind da eben auch in der Lage, gegenzuhalten und eben durch unsere Förderung, Innovation und eben auch Forschung zu fördern. Denn wir brauchen einfach auch in diesem Bereich zunehmend Forschung, um eben auch insbesondere präventive Maßnahmen zu erproben, aber letztendlich auch, um auch zu einem besseren Verständnis beizutragen. Denn wir wissen immer noch zu wenig über die klimatischen Auswirkungen auf Kulturerbe, insbesondere auf regionaler Ebene und die damit einhergehenden Schadprozesse. Und da können wir eben als Deutsche Bundesstiftung Umwelt unserer Projektförderung gegenhalten und eben auch genau solche Projekte dann auch dementsprechend fördern.
Innovation fördern, sagen Sie, das heißt naturwissenschaftliche Expertise fördern in erster Linie?
Genau, das sind naturwissenschaftliche Expertisen. Also wir fördern interdisziplinäre Projekte natürlich, wo Restaurierungswissenschaftler zusammenkommen, auch mit Klimawissenschaftler beispielsweise. Also wir haben aktuell ein ganz neues Projekt in der Förderung, in dem es auch darum geht, den aktuellen Wissensstand auf internationaler Ebene zu erheben. Also was der aktuelle gegenwärtige Forschungs- und Praxis Stand ist die Auswirkung des Klimawandels auf Kulturerbe und da kommen erstmalig internationale Wissenschaftler zusammen. Also das sind Restaurierungswissenschaftler, Denkmalpfleger, aber auch ganz wichtig Klimawissenschaftler und die erstmalig da eine detaillierte Bestandsaufnahme über diesen aktuellen Wissensstand analysieren und das ist in der Form wirklich einzigartig, weil wir beispielsweise auch in der aktuellen Klimapolitik das Thema Kulturerbe gar nicht mitdenken. Also dieser Aspekt findet sehr, sehr wenig Berücksichtigung im globalen Klimadiskurs. Also wir brauchen da einfach nur auf die Diskussionen im Rahmen des europäischen Grünen Deals blicken. Und mit solchen Projekten möchten wir eben genau diese Defizite aufarbeiten und hier eben auch einen Beitrag leisten, in dem Fall auch einen Beitrag für die internationale Klimawissenschaft weil wir da eben auch das Kulturerbe auf diese Klimaagenda auch stärker bringen möchten.
Das, was Sie jetzt beschrieben haben, Frau Fuhrmann, das ist ja eine Art Vernetzung, die Sie auch fördern. Aber vorher hatten Sie auch von ganz konkreten Projekten gesprochen in Bezug auf Innovation. Können Sie da vielleicht mal ein, zwei ganz konkrete Projekte nennen?
Ja, das sind verschiedene Projekte. Also beispielsweise fördern wir aktuell ein Vorhaben, in dem es darum geht, auch Schäden zu erfassen, wie beispielsweise extreme Wetterphänomene in historischen Parks und Gärten in Deutschland in den letzten Jahren sich manifestiert haben. Und diese Schäden sollen erstmalig in einen Parkschadensbericht einheitlich zusammengeführt werden, um eine verlässliche Datengrundlage zu bekommen. Denn bisher haben wir eben solche Berichte überhaupt nicht. Und es fehlt hier eben auch an einer dementsprechenden Datenerhebung, die hier erstmalig mit verschiedenen Parkverwaltungen in Deutschland dann auch erhoben wird. Also das ist ein wesentliches Projekt. Aber wir haben auch Projekte, in denen es beispielsweise um Feuerdetektion geht in historischen Gebäuden, in dem eine bestimmte Sensorik weiterentwickelt wird, um beispielsweise auch die Branderkennung in historischen Gebäuden dementsprechend auch besser zu implementieren, um eben auch im Vorfeld relativ schnell reagieren zu können, wenn es denn mal beispielsweise zu Feuer kommen würde, die ja letztendlich auch durch Extremwetter verstärkt werden können.
Und welche Schäden Feuer anrichten kann, das haben wir noch in Erinnerung durch die Anna-Amalia-Bibliothek. Das ist ja ganz, ganz, ganz schrecklich gewesen. Wir müssen natürlich auch die Frage nach dem Geld stellen, nach den Finanzen stellen. Wie viel Geld haben Sie denn für so ein Projekt, wie Sie es jetzt zum Beispiel geschrieben haben, diese Bestandsaufnahme in den Parks zu machen? Wie viel Geld haben Sie da zur Verfügung?
Wir fördern Projekte in unterschiedlichen Größen. Also wir haben kleinere Projekte, wo wir die Fördersumme um die 100, 125.000 Euro haben. Aber wir haben natürlich auch größere Projekte der Förderung, die darüber hinausgehen. Und das ist dann natürlich immer so ein bisschen abhängig von dem Innovationsgrad und natürlich auch von der Größe des Konsortiums, was sich bei uns dann auch bewirbt.
Gibt es denn eine Forderung, die Sie ganz konkret an die Politik stellen?
Also ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist sicherlich die Finanzierung, also jetzt unabhängig von der Stiftung, von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Als Gesellschaft erfreuen wir uns ja immer sehr an einem Museumsbesuch oder einem Spaziergang durch historische Schlösser und Gärten. Doch es fehlt uns einfach an notwendigen finanziellen Mitteln, diese Orte eben auch zu erhalten und zu pflegen. Das ist auch ohne die Auswirkungen des Klimawandels ein gravierendes Problem bisher gewesen, was sich jetzt natürlich auch immer mehr verstärkt. Also aktuelle Umfragen vom Verband der Restauratoren haben beispielsweise auch offenbart, dass viele Restauratoren und Restauratorinnen wirtschaftlich sehr zu kämpfen haben, denn der Bereich Kulturerbe ist seit Jahren chronisch unterfinanziert, beziehungsweise haben wir hier eben auch das Problem, dass der Nachwuchs auch ausbleibt, da die Arbeitsumstände zunehmend prekär werden. Und gleichzeitig brauchen wir aber natürlich auch mehr Pflegemaßnahmen und Anpassungsstrategien, die eben durch diese Herausforderung, durch den Klimawandel entstehen. Und da leisten wir natürlich als Stiftung einen wesentlichen Beitrag, aber allein können wir das natürlich auch alles nicht handhaben.
Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt warnt vor dem Verlust zahlreicher Kirchen, historischer Bauwerke und Parks durch den Klimawandel. Konstanze Fuhrmann war das. Sie leitet das Referat Umwelt und Kulturgüter der Bundesstiftung. Frau Fuhrmann, Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank.
Kaspar König war 12 Jahre lang Direktor des Museums Ludwig in Köln. Mehrfach wurde sein Vertrag verlängert. 2012 dann musste er altersbedingt aufhören. Heute wohnt der 77-Jährige in Berlin und steckt selbstverständlich noch immer voller Ideen. So hat er zum Beispiel einen Kalender geschaffen mit dem schönen Titel Kaspar Königs kurioser Kartenkalender. Für jede Woche des Jahres eine Postkarte. Es sind ganz offensichtlich kleine Kunstwerke, wie Sabine Oelze berichtet. Sie hat mit Kaspar König am Rande der Art Cologne über seine Vorliebe für Postkarten gesprochen.
Kaspar Königs Postkarten sind alles außer schnöde Urlaubsgrüße mit Sehenswürdigkeiten darauf, sondern selbstgebastelte Collagen.
Hier, dieses Januarbild ist eine Postkarte von einem Piet Mondrian und diese Silhouette von Nick Natterton kommt aus den 50er Jahren und war ein wöchentliches Cartoon in einer Radio- und Fernsehzeitung. Edgar Wallace, kombiniere, kombiniere, Knick Natterton.
Kombinationstalent ist beim Blättern durch den Kalender in der Tat gefordert. Lust am Selberdenken, um den Zusammenhang zwischen einem Held der Populärkultur wie Nick Knatterton und einem Avantgardisten wie Piet Mondrian zu ermitteln. Im kuriosen Kartenkalender treffen Motive aus Comics, Zeitungsartikeln oder Pornoheften auf Kunstwerke, Kinderaufkleber oder Werbeslogans, zusammengehalten von Teser, Uhu-Stift oder Büroklammern. Mit seinen Postkarten nimmt der ehemalige Direktor des Museum Ludwig und renommierte Ausstellungsmacher seit Jahrzehnten Kontakt auf mit Menschen überall auf der Welt.
Also es hat dadurch angefangen, wie ich sozusagen als Ausstellungsfritze von vielen, vielen Künstlern angeschrieben wurde. Und die haben sich krummgelegt. Die haben gekellnert, die haben Taxi gefahren, dann haben sie eine Broschüre hergestellt, haben sich bemüht, das zu verschicken und wie so. Und überhaupt keine Antworten bekommen. Und jetzt immer wieder treffe ich Künstler oder Künstlerinnen, die sagen, also sie haben mir sehr schnell eine unmissverständliche Absage gegeben. Aber immerhin habe ich gewusst, sie haben das erhalten und haben sich's angeguckt.
Kaspar Königs Leidenschaft, in allen nur erdenklichen Situationen, auch zu Zeiten als Museumsdirektor in Ausschusssitzungen, Postkarten zu kleben, bezeichnet er ironisch als Therapie.
Weil ich wahnsinnig werde. Nein, das interessiert mich, dass es eine Nachricht ist, die nicht individuell ist, sondern allgemein zugänglich, keine Geheimnisse.
Wer jemals eine Postkarte des Ausstellungsmachers erhalten hat, schmeißt sie nicht weg, sondern bewahrt sie sorgfältig auf. Denn die meist knappe Textnachricht auf der Rückseite ist genauso wichtig wie die gestaltete Vorderseite.
Dass zum Beispiel Arbeit, Arbeit, nichts als Arbeit, das kommt von irgendeiner Broschüre aus der Gewerkschaft oder so. Und dann habe ich nur dahinter geschrieben, warum. Ja? Weil Arbeit, Arbeit, kann man ja auch positiv sehen. Aber man muss sich ja immer fragen, warum.
Jede kollagierte Postkarte erzählt ihre eigene Geschichte. Ob es nun um das Thema Arbeit, Leid oder Freud oder das Frauenbild der Nachkriegszeit geht. Aufräumen, Mutti kommt, steht auf einem Bild von einem Wohnzimmer der 50er Jahre. Darunter klebt eine Zeichnung von einem Menschen, der komplett in einem Ganzkörperverband verschwindet. Die Postkarten sind immer auch ein Rätselspiel. Und lesbar für jede Person, die sie in den Händen hält. Kaspar König war schon immer davon fasziniert, dass die Postkarte, anders als der Brief, ein öffentliches Medium der Kommunikation ist.
Also ich kann mich erinnern, als Kind kam der Briefträger auf Plattdeutsch, Frau König, Sie kriegen Besuch. Das war eine Postkarte, dann und dann kommen wir. Das heißt, der Postbote hat, bevor überhaupt meine Mutter die Postkarte von der buckligen Verwandtschaft lesen konnte, gesagt, Frau König, Sie kriegen Besuche.
Neben Königs Do-it-yourself-Kreationen bietet der Kalender auch noch Horoskope. 12 Cartoons stammen von der Berliner Zeichnerin Anna Haifisch.
Die Auswahl ist schon ein bisschen so Osterhase zu Ostern oder irgendwas mit Weihnachten. Und dann habe ich die Anna Haifisch eingeladen in Einverständnis mit der Verlegerin, ob sie nicht 12 Motive beisteuert, und zwar astrologisch, also weil ich kenne mich überhaupt nicht aus in Astrologie, bin aber fasziniert von Leuten, die sich dafür interessieren.
So sind auf jeden Fall alle Themen zwischen Kunst und Aberglaube abgedeckt. Ab 2022 lädt Königs kurioser Kalender dazu ein, das altmodische Postkartenschreiben wiederzubeleben. Wer selbst keinen Bastelsinn verspürt, der kann jede Woche mit einer dieser lustigen, denkwürdigen, zeitgeistigen kleinen Kunstwerke seine Bekanntschaft erheitern.
Sabine Oeltze über Kaspar Königs kuriosen Kartenkalender zusammen mit 12 astrologischen Cartoons der Berliner Comic-Künstlerin Hanna Haifisch ist dieser Kalender im Kölner Verlag Czeselski Books erschienen. Er kostet 19,80 Euro. Regelmäßig schicken wir hier in Fazit unsere Kritikerinnen und Kritiker in Museen, um sich neue Ausstellungen anzuschauen und darüber dann auch kritisch zu berichten. Jetzt haben wir Ihnen einen anderen Auftrag gegeben. Nicht die Ausstellung soll Ihr Thema sein, sondern der Besuch im Museumsshop. Dort kann man neben Bildbänden, Büchern und Postkarten, das Thema hatten wir eben gerade, dort kann man auch nützliche Gegenstände kaufen, Stifte, Blöcke, Regenschirme, das ist klar. Doch manchmal, da stößt man oder Frau auf wirklich Kurioses, etwa auf einen Winterzahnstocher im Valentin-Karlstadt-Museum im Münchner Isartor. Das Museum erinnert an den Komiker, an das Komikerpaar Liesel Karlstadt und Karl Valentin. Er hat den Winterzahnstocher erfunden, den man bis heute dort kaufen kann. Was das ist und wofür man ihn gebrauchen kann, das berichtet uns nun Tobias Krone.
Die Annäherung an den Winterzahnstocher von Karl Valentin betreibt man als Radioreporter am besten mit einem Aufnahmegerät. Und in diesen kalten Tagen trägt das Aufnahmegerät auf dem Mikrofonende das, was Tontechnikerinnen liebevoll tote Katze nennen. Ein Stück zotteliges Kunstfell, das den Menschen hier besondere Freude macht.
Ich habe schon bewundert, ein Puschel auf dem Mikro, ein Wintermikrofon für die kalte Jahreszeit.
Sabine Rinnberger ist die Direktorin des Valentin-Karlstadt-Museums und die Hüterin über ein ganz eigenartiges geschichtliches Kuriositätenkabinett. Karl Valentin hat es in den frühen 30ern selbst eingerichtet, das Panoptikum, eine Mischung aus Grusel- und Lachmuseum.
Also Sie haben ja hier den seltenen Tropfen Beamtenschweiß in einem Weckglas eingeweckt, weil er so selten ist, oder die alte Schachtel hier, die auch mal jung war, und unsere geschmolzene Schneeplastik, wo von dieser herrlichen Schneeplastik nur ein Reindl voll Wasser übrig geblieben ist. Das sind alles Ideen vom Panoptikum, die wir in diesen roten Kästen so dazwischen streuen.
Das wäre also schon mal so der Sinnhorizont, vor dem man einen Winterzahnstocher verstehen darf. Doch was wäre ein Winterzahnstocher ohne seinen Erfinder?
Karl Valentin passt in keine Schublade. Er wurde in viele versucht einzuordnen als Dadaist, als Komiker, als Schauspieler, als Bühnenbildner, als Museumsdirektor, als Musiker, als Filmpionier, als Sammler. Man hat ganz viele Schubladen für ihn gesucht und es ist auch keine falsch, aber er passt eigentlich in gar keinen Rahmen.
Haben Sie auch neue Schallplatten?
Schallplatten natürlich.
Ja.
Wollen Sie Schallplatten haben?
Ja.
Was sollen das für Platten sein?
Ja, so runde, dunkelschwarze Platten.
Mit Musik oder Gesangsplatten?
Nein, mit Schall.
Mit Schall.
Um Karl Valentin zu verstehen, muss man ihn einfach hören. Das war er in einem Filmsketch mit seiner langjährigen Bühnenpartnerin Liesel Karlstadt. Sein absurder Humor dürfte den jungen Samuel Beckett auf seiner Winterreise 1937 durch Deutschland inspiriert haben. Der konnte Deutsch und fuhr gerne durch Deutschland. Und in jenem Winter wollte er Karl Valentin in München treffen.
Weil er war so ein Weihnachtsfan, also von deutschen Weihnachten. Wir befinden hier uns aber schon in der Hochzeit des Nationalsozialismus und es war für ihn keine uneingeschränkte schöne Reise, um nicht zu sagen, es war eigentlich für ihn eine sehr schlimme Erfahrung.
Nun aber zu dem eigentlichen Utensil, dem Winterzahnstocher, den Beckett überreicht bekam und den man im Museumskiosk in kleinen Pergamintütchen kaufen kann. Bedruckt mit dem Werbespruch Original Winterzahnstocher von höchsten Herrschaften benutzt.
Also das ist ein pelzverbrämter Zahnstocher, also am oberen Ende oder am unteren, nehmen Sie, wie Sie es wollen, ist ein Fellpuschel angebracht, der gerade jetzt so in dieser Jahreszeit dringend vonnöten ist, weil man sonst kalte Zähne bekommt,
sagt Sabine Rinnberger und zeigt dabei ihre schönen Zähne. Der Fellpuschel oder vielmehr die Fluse ist schön weiß und flauschig.
In den ersten Jahren war das tatsächlich wirkliches Eisbärfell. Also da musste man erst mal auf Eisbärjagd gehen, bevor man... Es war eine gefährliche Sache, ja, gefährlich für den Jäger und für den Eisbären. Und deswegen haben wir uns inzwischen entschlossen, auf ein sehr hochqualitatives Kunstfell von einer sehr renommierten Stofftierfirma zurückzugreifen. Und das ist das Fell jetzt für unseren Winterzahnstocher.
Jetzt kann man natürlich sagen, das ist doch alles nur Blödsinn. Ist es natürlich auch, aber vielleicht auch nicht ganz, wenn man weiß, dass Karl Valentin an Lungenentzündung starb, weil ihn im bitterkalten Nachkriegswinter 1947 jemand versehentlich in einer ungeheizten Künstlergarderobe eine Nacht lang eingesperrt hatte, dann ist einem vollkommen bewusst, man sollte vorsichtshalber immer was Warmes mit sich führen.
Der Winterzahnstocher. Tobias Krone berichtete über das beliebte und natürlich sehr nützliche Geschenk im Sortiment des Museumskiosks, erhältlich dort im Valentin-Karlstadt-Museum am Münchner Isartor. Das Stück kostet 1,99 Euro. Morgen, am ersten Weihnachtsfeiertag, erscheinen selbstverständlich keine Zeitungen. Deshalb gibt's hier an dieser Stelle heute in Fazit natürlich auch keine Kulturpresseschau. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen guten Abend und frohe Weihnachten!